Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhen.
Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich liebe Makler. Eine neue Podcast-Episode steht an und ich habe wieder mal einen ehemaligen Strukturvertriebler dazu überredet bekommen, hier im Podcast mit mir über seine Zeit im Strukturvertrieb zu sprechen. Er hat da schon einiges erlebt. Er war in einem der Strukturvertriebe, die, naja, sagen wir mal, weniger vorbildlich agieren. Und bevor ich zu viel erzähle, lassen uns einfach hier herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen, Mirko.
Hallo, Ruslan.
Grüß dich. Erzähl mal, Mirko, wie waren deine Anfänge in der Finanzdienstleistung? Wie bist du in den Strukturvertrieb gekommen und was hat dich da überhaupt reingezogen?
Ich war bei der Bundeswehr auf einem Lehrgang und wir haben über Versicherungen, Finanzen gesprochen, wie man dort Geld verdienen kann. Ich habe mir den Namen sagen lassen von dem netten Vertrieb. Ich nenne ihn einfach mal Vertrieb Grün. Und ich habe mich dort über die Website gemeldet, dass ich Ausbilder bin und dementsprechend sehr, sehr viele potenzielle Kunden habe. Daraufhin wurde Kontakt mit mir aufgenommen. Das waren meine Anfänge.
Also mehr oder weniger so der Klassiker, hey, du bist jetzt Soldat, wir müssen uns unbedingt darüber unterhalten, wie wichtig Versicherungen sind und ach ja, du kannst damit sogar auch noch Geld verdienen und wir zeigen dir wie, richtig?
Genau.
Okay, und dann hast du dich da quasi bei dem beworben oder wie lief das?
Ich habe mich über das Kontaktformular auf der damals noch verfügbaren Website eingetragen, die es derzeit nicht mehr gibt. Und kurz darauf wurde ich angerufen, es wurde ein Termin vereinbart in einem Unteroffiziersheim bei mir in der Nähe der Kaserne und ich sollte direkt 10-12 Leute mitbringen.
Also Partnerakquise auf höchstem Niveau, direkt noch bevor du weißt, worum es geht, mal Kunden und Partner akquirieren, ja?
Ja genau, mir wurden relativ gute Verdienstaussichten in Aussicht gestellt und der Nährwert für die Kameraden wäre auch da und das Erstgespräch war unverbindlich. Und da sollte ich einfach 10-12 mitbringen, die sich das Ganze mal anhören können. Also bin ich durch die Stuben gegangen, habe meine Rekruten akquiriert. Alle, die sich noch um keine Pflegepflicht gekümmert haben, sollen doch bitte mal mitkommen.
Ja, das ist auf jeden Fall mal eine sehr, sehr griffige und effiziente Akquisestrategie, würde ich sagen, oder?
Das hat gut funktioniert, ja.
Okay. Und du hast da wie lange in diesem Strukturvertrieb gearbeitet?
Ja, ich habe 2014 auf meinem eigenen Wunsch quasi dort angefangen. Das ging über meine Dienstzeit parallel bis Ende 2017, Anfang 2018 und da habe ich dann die Reißleine gezogen.
Okay, zu dem Zeitpunkt mit der Reißleine, da werden wir auf jeden Fall noch kommen. Ich denke, es wird noch das eine oder andere Ereignis in diesem Podcast erwähnt werden, warum du dich dafür entschieden hast, doch auszusteigen.
Deutlich.
Aber was mich persönlich interessiert jetzt, was hast du denn in deiner Zeit bei diesem Strukturvertrieb gelernt? Also was waren so die Kundenakquise-Methoden, was waren so die Beratungsmethoden und worum ging es hauptsächlich?
Ja, die Kundenakquise hat darauf abgezielt, dass man Tippgeber aus seinem Kameradenkreis akquiriert, die als Tippgeber anbindet und die halt einen Teil der Provision bekommen. Was allerdings dazu nicht erzählt wurde, ist, dass man diese Nebentätigkeit hätte anmelden müssen bei der Bundeswehr. Und da das innerhalb der Kaserne passiert, eine nicht genehmigungsfähige Nebentätigkeit darstellt. Das heißt, jeder Tippgeber in diesem netten Verein begeht ein Dienstvergehen.
Ja, das ist tatsächlich so eine Sache, die ich jetzt im Nachgang auch weiß. Ich erinnere mich noch an meine Zeit an der Offizierschule. Und da wurden so in den ersten 4 bis 6 Wochen immer wieder so Schulungen gehalten. Und dann durften wir uns auch entsprechend alle im Hörsaal zusammensammeln. Und da wurde vom Spieß dann immer erzählt, hey, so nach dem Motto, wenn ihr irgendwas mit Finanzdienstleistungen am Hut habt, ist das eine recht gefährliche Sache, weil da könnt ihr die Kutte dafür ausziehen. Und ich glaube, das zielt genau auf solche Dinge hin.
Ne? Genau. Es wurde halt verkauft, dass man sich da keine Sorgen machen muss, dass man auch kein Gewerbe anmelden muss, weil das ähnlich einer Tippgeberprovision ist, als wenn man einem Kumpel Sky empfiehlt.
Ja, genau. Ne? Nur, dass man beim Sky halt nicht einen Vertrag auf 40 Jahre abschließt.
Ja, genau.
Ja. Okay, und wie ging es dann weiter? Also hast du dann die Beratung in den Kasernen gehalten oder außerhalb oder bist du dann immer zu den Kunden rausgefahren? Erzähl doch mal ein bisschen von deiner Vertriebszeit.
Am Anfang habe ich gar keine eigenen Beratungen durchgeführt. Da habe ich wirklich nur die Leute akquiriert und mit zu den Beratungsveranstaltungen genommen. Und es gab Umsatzziele in Einheiten. Man musste innerhalb von 6 Monaten 2000 Einheiten über sich abwickeln lassen. Dann wurde man quasi vorgeschlagen, über den Strukturvertrieb die Ausbildung zum 34D zu machen.
Und das hast du dann auch gemacht?
Genau, das habe ich gemacht. Ich habe mich tierisch gefreut. Deswegen bin ich eigentlich überhaupt auch in die Finanzdienstleistung gekommen. Ausbildung hat da 6 Monate gedauert, waren einmal im Monat in München in der Hauptniederlassung von dem Vertrieb und wurden halt fit gemacht für die IHK. Und parallel sind wir halt beraten gegangen, obwohl man es eigentlich noch gar nicht hätte gedurft.
Ja, wobei wir sprechen jetzt halt von Zeiten von 2014. Also ich denke, so Online-Beratung und so war ja damals noch gar nicht. Also da bist du noch wirklich zum Kunden rausgefahren. Was hast du denn da so pro Monat ein Kilometer aufs Auto gekriegt?
Ach, unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, wo man seine Tippgeber eingesetzt hatte, in welchen Kasernen die derzeit waren, auf welchem Lehrgang. Es gab Zeiten, da war man einen Tag in Flensburg zum Erstgespräch, dann musste man hoch nach München zum nächsten Gespräch und dann wieder nach Bonn zu fahren. Also da sind schon 5, 6, 7.000 Kilometer teilweise deutlich zusammengekommen.
Ja, Kfz-Versicherung lässt grüßen, ne?
Ja, genau.
Okay, und das Ganze hat insoweit funktioniert, dass du dann immer weiterempfohlen wurdest von den Kunden, weil die so zufrieden waren von der Beratung? Oder wie stell ich mir das vor? Weil ich sehe das jetzt auch schon, also ich arbeite zu 100% online aktuell. Und es dauert halt manchmal schon seine 2 bis 3 Termine, bis man den Kunden so aufgeklärt hat und so beraten hat, dass er sagt, okay, ich möchte das haben, ich setze meine Unterschrift drüber. Wenn du jetzt aber quer durch Deutschland fahren musst für ein Erstgespräch, da fährst du doch nicht ohne Unterschrift nach Hause, oder?
Nein, also die Erstgespräche waren wirklich zur Aufklärung, Datenaufnahme und im 2. Termin sind die Unterschriften geflossen. Die Tippgeber haben nicht empfohlen aufgrund der guten Beratung, sondern weil sie einfach mit Geld geködert wurden. Da wurden pro Kunde 1.000, 1.500 Euro Tippgeberprovision in Aussicht gestellt und daraufhin sind die Empfehlungen gekommen.
Okay, dementsprechend hat man die Leute sozusagen dafür bezahlt, dass man weiterempfohlen wird.
Genau.
Was eigentlich auch nicht ganz so legal ist, wenn man bei der Bundeswehr ist.
Nein, das ist alles eine deutliche Grauzone und das sehr vorsichtig ausgedrückt.
Okay. Gut, ich nehme an, das ging dann ein paar Jahre lang so weiter, dass du halt entsprechend beraten hast, Tippgeber angebunden hast, Kunden gewonnen hast und dann irgendwann mal gesagt hast, okay, vielleicht doch nicht. Also ja. Erzähl mal, wie kam es denn zu der Entscheidung, dass du ausgestiegen bist?
Das kam relativ überraschend. Ich habe mich halt von Woche zu Woche weiter krankschreiben lassen, hatte eigentlich einen Dauerstatus KZH, weil ich mir gesagt habe, doch, Bundeswehr macht ja gar nicht so viel Sinn, wenn ich sehe, was ich außerhalb verdienen kann. Nur irgendwann wurde meine Einheit einer versetzt, den ich beraten habe. Und der wusste nicht, dass ich Soldat bin. Weil ich habe gesagt, ich war ehemaliger, wie uns beigebracht wurde. Und dabei ist aufgeflogen, dass ich eigentlich als Berater tätig bin für den netten Strukturvertrieb Grün. Und da wurden halt die ersten disziplinaren Maßnahmen eingeleitet. Es wurden Vorermittlungen angefangen durchzuführen. Es wurde mir eröffnet. Und da habe ich gemerkt, vielleicht kriege ich jetzt doch deutlich Probleme. Und habe die beratende Tätigkeit komplett eingestellt.
Ja, klar, also wenn du, sage ich mal, damit rechtlichen Konsequenzen bedroht wirst, weil dir von deinem Vertrieb halt nicht gesagt wurde, dass du das eigentlich gar nicht tun darfst, ist das schon eine andere Hausnummer von Cringe. Ne? Aber wie sah denn die Beratung aus? Waren denn deine Kunden wenigstens gut aufgestellt und beraten oder aus heutiger Sicht, was würdest du sagen?
Aus heutiger Sicht war der Berater gut aufgestellt. Die haben teilweise 400-500 Euro Fondssparpläne bekommen, von einer netten Gesellschaft, die nicht in Deutschland sitzt, wo man auch sehr schwierig wieder rauskommt. Es wurden VWL-Anträge vermittelt mit 120 Euro, weil den Kunden suggeriert wurde, die Hälfte davon zahlt der Staat und den Rest gibt es die Arbeitnehmersparzulage. Das heißt, der Eigenbeitrag ist gleich null.
Was nicht stimmt.
Was deutlich nicht stimmt, ja. Also es ist im Endeffekt eine reine Falschberatung gewesen.
Definitiv. Und allem voran, was mich bei diesem Vertrieb immer wieder verwundert, also ich habe ja auch, dadurch, dass ich in der Soldatenberatung immer noch aktiv tätig bin als Makler, habe ich immer wieder Kunden von diesem Vertrieb bei mir auf dem Tisch. Und da habe ich auch teilweise so Riester-Verträge mit 250 Euro Monatsbeitrag, wobei jeder eigentlich weiß, dass alles, was über 160, 42 geht, sagen wir zumindest fraglich ist, ob das sinnvoll ist.
Ja, deutlich.
Okay. Und nachdem du halt gemerkt hast, okay, in dem Vertrieb geht es jetzt nicht unbedingt um das Kundenwohl, sondern die spannendste Geschichte, die du mir mal erzählt hast, war ja diese mit der AMG G-Klasse, wo eine Führungskraft sich da irgendwie, erzähl doch mal, was war da?
Wir hatten immer sehr spannende Incentives, Pokerabende,
Gin-Tastings,
wir waren auf Mallorca im Nikki Beach, war alles super schön, bis zu dem einen Tag, da kam eine höhere Führungskraft mit seinem G63 Brabus. Und wollte uns motivieren, indem er ein Bündel 500er in die Sidepipes gesteckt hat und dann auf dem Parkplatz ordentlich Gas gegeben hat und die Luft durch lila Scheine geflutet wurde.
Ja, und das stelle ich mir natürlich als sehr, sehr moralisch verantwortlich vor. Und da kannst du noch so viele erzählen, wie dein Kundenwohl dir im Sinne ist und so weiter. Wenn die Leute das einmal gesehen haben, da kannst du doch nicht mehr als Mensch gut dastehen, oder? Also insbesondere bei den Kunden nicht.
Es ging halt generell um Einheiten. War egal, was der Kunde unterschreibt, solange er Einheiten generiert.
Das Krasseste bei diesem Vertrieb ist, da habe ich auch schon von anderen Leuten, von anderen Aussteigern mitbekommen, dass du, sobald du dort gekündigt hast, eigentlich richtig, um auf Deutsch zu bleiben, gearscht bist, weil der Vertrieb dir dann deine Kunden wegnimmt und die einfach umdeckt und dir einfach eine ganze Menge Storno reindrückt. Wie war es bei dir?
Ich habe nicht direkt gekündigt, sondern ich habe halt die beratende Tätigkeit eingestellt wegen dem Disziplinarverfahren, was eingeleitet wurde. Uns wurde ein zugesichert, sollten wir Probleme haben, kriegen wir Unterstützung vom Vertrieb, rechtliche Unterstützung, die haben da Erfahrung.
Kam das?
Also Erfahrung haben sie auf jeden Fall.
Aber kam die Unterstützung?
Nein. Es wurde auf Anrufe nicht mehr reagiert, auf E-Mails nicht. Und als die Neukunden ausblieben, sind die Stornos immer höher geworden. Ich denke, um Druck zu erzeugen, dass man neue Kunden generiert. Was ich im Gespräch mit meinen Kunden dann festgestellt habe, die habe ich natürlich angerufen, dass sich ein anderer Berater des Strukturvertriebes gemeldet hat und gesagt hat, die Verträge sind nicht mehr aktuell, es gibt neue Tarife und die müssen wir neu machen. Das heißt, so wurde wirklich Stück für Stück mein gesamter Bestand einmal umgedeckt.
So, und genau das ist das, was ich meine, liebe Leute, wenn ich sage, ihr müsst echt aufpassen, mit wem ihr euch da einlasst, vor allem, wenn ihr da einen Vertrag unterschreibt mit einem Vertrieb. Weil das, was der liebe Mirko hier beschreibt, ist bei manchen Vertrieben wirklich gang und gäbe. Du kündigst. Und dann deckt dir der Vertrieb einfach deine Kunden um. Allem voran gibt es auch manche Vertriebe, sicherlich nicht alle, ja, hier, um das wirklich mal zu relativieren, sicherlich nicht alle, aber manche Vertriebe, bei denen du einfach nach der Kündigung, wenn du neuen Umsatz einreichst, die Provision einfach nur noch ratierlich ausbezahlt bekommst, die Storni aber in voller Höhe reingedrückt bekommst. Und da braucht man keine Art der Brise zu sein, um sich auszurechnen, dass das finanziell irgendwo nicht aufgeht.
Das stimmt, ja.
Okay, und wie lange hast du dann gebraucht, um da, sage ich mal, dich wieder davon zu erholen und zu sagen, okay, Finanzdienstleistung finde ich ja grundsätzlich sinnvoll, aber halt nicht in diesem Vertrieb?
Ja, ich kannte keine Alternative in dem Zeitpunkt, deswegen habe ich dort komplett einen Schlussstrich gezogen. Parallel lief auch ein Dienstunfähigkeitsverfahren gegen mich bei der Bundeswehr aufgrund einer Handverletzung. Und ich wollte halt eigentlich gar nicht mehr in dem Bereich tätig werden, weil ich halt dezent, vorsichtig ausgedrückt, krass aufs Maul gefallen bin. Und durch einen Zufall Anfang 2021 habe ich einen gewissen Menschen kennengelernt, der auch hier schon im Podcast war.
Ja, den kennen wir alle.
Türchen 24. und der hat mir halt eine andere Welt gezeigt, wie man wirklich beraten kann und das auch gar nicht, indem man von Tür zu Tür fahren muss und sich eigene Akquisewege aufbaut, durch Klingenputzen, Verwandtschaft abklappern oder ähnliches. Und wie das Ganze funktioniert, dass das Kundenwohl im Mittelpunkt steht.
Ja, also kurz gesagt, du hast die Maklerschaft entdeckt und hast gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. Und jetzt, da du so beide Welten gesehen hast, also so wirklich die krasse Welt des Strukturvertriebs, also was aus meiner Sicht auch schon wirklich krass ist. Ich meine, ich habe Strukturvertrieb auch erlebt, aber das war bei weitem nicht so krass wie bei dir jetzt. Wo würdest du sagen, liegen so die größten Unterschiede im Vergleich zu dem, was du jetzt als Makler machst, im Vergleich zu deinem Strukturvertrieb damals?
Naja, ich kann jetzt nicht auf alle Vertriebe schließen, weil ich kenne nur den einen.
Ja, genau.
Und grundsätzlich muss man natürlich auch immer sagen, es kommt auf den Berater an, der berät. Die Möglichkeit im Strukturvertrieb, in denen ich war, die Kunden bedarfsgerecht zu beraten, wäre möglich.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit.
Grundsätzlich würde die Möglichkeit bestehen. Es wird halt nicht umgesetzt. Es wird dann lieber die 1700er DU mit 3% Leistungsfalldynamik vermittelt plus AU-Klausel, anstatt wirklich bedarfsgerecht in die Ermittlung mit dem Kunden zu gehen, welche Lücke hat er überhaupt, die er decken möchte. Es wurde halt der Beitrag maximiert, teilweise wurden Blanko-Verträge unterschrieben, Blanko-Beratungsprotokolle, Blanko-Policenerhaltdokumente, teilweise wurden die, da nehme ich mich mit raus, das habe ich nie gemacht, teilweise wurden die Anträge Blanko unterschrieben und dann die Beiträge abgeändert ähnliches, beziehungsweise es wurden Anträge eingereicht, die der Kunde noch nie gesehen hat.
Das muss man sich mal vorstellen. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, ich habe das persönlich nie miterlebt, aber ich habe von Leuten gehört, die sich einfach eine Uniform gekauft haben. In manchen Kasernen ist das so, dann brauchst du ein Toastbrot in die Luft zu halten, dann kommst du herein an der Wache, dann gucken die ja nicht drauf, ob das jetzt ein Truppenausweis ist oder nicht. Und dann wurden halt wirklich Verträge à la, hey, wenn du das hier unterschreibst, kriegst du 300 €, ausgefüllt, blanko, und danach hat sich der Berater den Antrag sozusagen ausgedruckt, beziehungsweise ausgefüllt, an die Gesellschaft abgeschickt, und die Leute haben sich plötzlich gewundert, warum sie monatlich 300-400 € Abbuchungen auf ihrem Konto haben.
Genau.
Das ist halt echt heftigst. Und allem voran, was mich bei diesem Vertrieb immer wieder fasziniert, die Leute, die dort beraten sind oder die dort gekauft haben oder wie auch immer man das nennen möchte, die wissen nicht, dass sie von diesem Vertrieb beraten wurden.
Nein, der Name wird nicht genannt. Deswegen gibt es keine Webseiten mehr. Auf den Beratungsordnern, die ersten, die wir hatten, da war der Name aufgedruckt. Der wurde dann mit Panzertape überklebt, dass auf keinen Fall der Name irgendwo auftaucht. Weil da gibt es halt relativ viele Treffer, wenn man den googelt.
Ja.
Und
ja.
Die Bewertungen sind da nicht ganz so gut, außer von den eigenen Beratern bei den Google-Sternen.
Ja.
Und da wurde halt tunlichst drauf geachtet, dass dieser Name halt nie fällt. Das ist genauso die Büros, die es gibt, die die Berater natürlich selber anmieten, ohne Zuschüsse oder ähnliches. Da steht halt nirgendwo der Name. Da sind Tarnfleck-Poster an die Fenster geklebt und da steht Soldatenberater drauf. Das war's.
Ja, also immer wieder, wenn ich so einen Kunden habe, dann frage ich mir so, okay, bei wem bist du beraten, bei welcher Firma, bei welchem Vertrieb? Und dann ist die meiste Aussage so, ich weiß nicht, der fährt ein weißes Auto. Was ist der? Ein Audi, ein Sportwagen, sowas.
Oder die ominösen Standortberater.
Oder, ja, genau. Die zertifizierten Bundeswehrberater, die was weiß ich nicht, was alles können.
Okay. Dass die einzigen sind,
genau. Aber kommen wir doch mal zu meiner Frage zurück. Also was hast du jetzt in der Maklerschaft, was du besser findest im Vergleich zum Strukturvertrieb früher?
Naja, ich habe den Umsatzdruck nicht mehr. Ich muss mich nicht rechtfertigen, ob ich 800, 1000 oder 1200 Einheiten schreibe. Das heißt, ich kann mich wirklich darauf konzentrieren, dass ich das Bestmögliche für meinen Mandanten raushole.
Das Passende,
und,
ja.
Genau. Ne?
Ja.
Und verdiene trotzdem dasselbe, auch wenn ich 3 Kunden weniger im Monat habe oder 4, 5. Kunden weniger.
Und du musst nicht mehr rausfahren, ne?
Und die Kosten sind deutlich gesunken, das stimmt.
Ja.
Weil als Makler verdiene ich halt einfach deutlich mehr für denselben Vertrag, wie ich im Strukturvertrieb bekommen habe.
Hier ganz, ganz wichtig, explizit im Vergleich zu diesem Strukturvertrieb. Ne? Man darf natürlich nicht sagen, dass man jetzt irgendwie pauschal als Makler mehr verdient. Das wäre ja Gotteslästerung fast schon. Ne?
Pro-Kopf-Umsatz.
Ja, also es ist tendenziell so, dass man als Makler die Chance hat, mehr zu verdienen als im Strukturvertrieb. Und man kann natürlich auch im Strukturvertrieb ganz, ganz reich werden. Nur, dass wir uns da richtig verstehen. So, was ich ganz, ganz spannend finde, Mirko, ist, dass du jetzt nicht nur selbst angefangen hast, digital zu beraten, sondern dass du die Möglichkeiten auch erkannt hast und gesagt hast, hey, ich baue mir einfach auch mal was Eigenes im Online-Bereich auf. Wie schaut denn das aus? Erzähl das mal. Ich glaube, das ist für einige hier relevant.
Genau, ich habe gesehen und beziehungsweise auch gelernt, dank dir, wie ich online beraten kann und habe halt die Potenziale gesehen, wie man da was machen kann. Deswegen baue ich mit einem Geschäftspartner derzeit die Seite Finanzpolizisten auf, wo wir uns auf die Beratung in allen finanziellen Themen auf Polizisten spezialisiert haben.
Dementsprechend, um es ganz kurz zusammenzufassen, du generierst durch Online-Werbung Polizisten-Leads.
Genau.
Und gibst diese Leads an weitere qualifizierte Berater, die die Polizisten dann entsprechend abberaten.
Genau, die Leads werden an unsere Berater verteilt, sodass die ihre komplette Akquise nicht selber durchführen müssen. Das heißt, das sind im Endeffekt warme Interessenten, die sich wegen irgendwas bei uns gemeldet haben, wo sie Unterstützung brauchen. Und die Berater helfen den Polizisten bei Erreichung ihrer Ziele.
Okay, und gibt es da noch Möglichkeiten, irgendwie mit dir zusammenzuarbeiten? Weil ich denke, recht viele sind im Bereich Beamten und Polizei fit und hätten da wahrscheinlich auch noch Kapazitäten, um da Kundenberatung durchzuführen. Also was sind so die Bedingungen oder gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, irgendeine Zusammenarbeit mit dir zu starten?
Ja, gern. Also Kapazitäten haben wir durchaus. Wenn da das Interesse besteht, einfach auf den Podcast reagieren, einen Kommentar hinterlassen oder eine PN schreiben.
Ja, also wie gesagt, ich habe einen recht guten Draht zu Mirko. Wenn ihr da Bock habt, Polizeiberatung durchzuführen, sagt einfach Bescheid, schreibt mir eine PN, dann stelle ich den Kontakt zu Mirko her und dann gucken wir, ob wir euch in Zukunft nicht irgendwie mit Leads im Bereich Polizei versorgen können, sodass ihr euch da auch eine digitale Beratung und einen eigenen Kundenstamm aufbauen könnt.
Sehr gern.
Super. Mirko, abschließend noch mal ein paar letzte Worte an unsere Zuhörer. Was würdest du den Leuten, die gerade in einem Strukturvertrieb oder vielleicht sogar im selben Strukturvertrieb, wie du damals warst, raten?
Nehmt die Hilfe bei der Verkaufsschulung mit. Verkaufen können die. Ziemlich gut. Ob das immer rechtlich konform ist, sei dahingestellt. Schafft rechtzeitig einen Absprung und baut euch was Eigenes auf.
Das denke ich auch. Also wie auch schon oft in diesem Podcast gesagt, sind die Ausbildungen innerhalb der Strukturvertriebe, gerade vertrieblich und verkäuferisch, super, super gut. Das kriegt kaum jemand so gut hin. Allerdings ist dann auch irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich halt wirklich Gedanken machen sollte, ob man das Ganze nicht vielleicht doch selber besser hinkriegt. Und ja, letzten Endes sich die Frage stellen sollte, ob man ewig lang für das Unternehmen eines anderen arbeiten möchte oder ob man sich was anderes aufbaut.
Ne? Genau.
Wunderbar. Mirko, vielen, vielen Dank für deinen Auftritt hier. Vielen Dank für die Insights, für die Erfahrungsberichte. Ich freue mich sehr darüber, dass du hier warst und vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal wiederholen.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.